Gut, wir kommen zum zweiten Teil. Gott hilft uns in Krisen zu uns selbst zu finden und damit auch zum anderen. Ich würde gerne eine kleine Übung mit euch machen, und zwar, dass ihr euch kurz mal überlegt, welche drei Stärken hast du? Welche drei Stärken hast du? Und dann, dass ihr euch zu zweit rumdreht und euch gegenseitig eure drei Stärken sagt. Überlegt mal kurz, welche drei Stärken hast du? Und dann dreht euch zu zweit rum und sagt euch gegenseitig eure Stärken. Gut, danke schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das ist gar nicht so einfach, zu sagen, wer bin ich, was kann ich gut. Das klingt immer so ein bisschen nach Stolz, nach Angeben. Aber ich habe für mich kennengelernt, Demut ist nicht unbedingt, dass ich immer sage, ich kann gar nichts, sondern Demut ist auch, dass ich den Mut habe, mit dem zu dienen, was Gott mir gegeben hat. Das ist meine Definition von Demut. Dass ich, wenn ich etwas gut kann, also wenn ich gut referieren kann, dann habe ich auch die Aufgabe von Gottes zu tun. Und wenn ich immer sage, ich kann es nicht, ich stelle mein Licht unter den Scheffel, dann fehlt was in Gottes Reich. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Gott hat jedem von uns Stärken gegeben und er möchte, dass die in seinem Reich zum Tragen kommen. Und wenn ich immer sage, kann ich nicht, mag ich nicht, nee, bin ich nicht, kann ich alles nicht, dann fehlt was. Und Gott ist traurig, dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, nicht einsetzen in seinem Reich. Ich weiß nicht, ob du dich kennst und ob du dich magst, wenn du in den Spiegel guckst. Ich weiß nicht, wie das heute Morgen war, als du in den Spiegel geguckt hast. Vielleicht hast du gedacht, ah nein, nicht die schon wieder. Oder, ah nee, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Oder, oh Mann, wie du schon wieder aussiehst. Ungeschminkt kannst du aber nicht unter die Leute gehen. Ja. Oder hast du in den Spiegel geguckt und gesagt, boah Gott, du hast echt eine wunderbare Frau geschaffen, die dir da entgegenlacht. Also, bin echt begeistert von deinem Meisterwerk. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal gefragt wurde, welche Stärken hast du, da fiel mir gar nichts ein. Aber meine Schwächen, die fielen mir alle ein. Eine ganze Liste hatte ich. Dann habe ich gedacht, naja gut, das kann ja auch nicht sein, dass ich gar keine Stärken habe. Was sagen denn andere über mich? Dann habe ich gedacht, okay, ich kann gut backen, ich kann gut kochen. Also nur solche Arbeiten fielen mir ein. Es hat lange gebraucht, dass ich sagen konnte, das kann ich gut und das kann ich nicht gut. An beidem will ich arbeiten. Und ich weiß nur, als ich zum ersten Mal eine Frau traf, die gesagt hat, ich habe früher mit Kindern gearbeitet und ich glaube, ich habe das sehr gut gemacht. Und ich dachte, darf man das sagen? Ich habe was sehr gut gemacht. Ich würde nie sagen, ich war eine sehr gute Ärztin. Ja, aber warum denn nicht? Wenn es der Tatsache entspricht, warum darf ich das denn nicht sagen? Warum muss ich denn immer sagen, ich war mittelmäßig oder schlecht? Wenn ich gut war, warum darf ich das denn nicht sagen? Der Bibelvers, der mich sehr beschäftigt hat, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich denke, jahrhundertelang ist er ausgelegt worden statt deiner selbst. Mich verleugnen, mich nicht ernst nehmen, nur die anderen sind wichtig, ich komme gar nicht vor. Aber da steht was anderes, da steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und viele von uns können das gar nicht, uns selber lieben. Also ich konnte das auch lange nicht, mich selber annehmen, mich selber lieben, weil ich immer nur sah, was ich alles nicht kann. Bist du begeistert über dich? Woran merkt man denn, ob man sich liebt? Ich denke, wenn man zu seinen Stärken und zu seinen Schwächen steht, wenn ich mich ernst nehme, nicht alle anderen sind wichtiger als ich, wenn ich Grenzen setzen kann, warum habe ich da einen Liegestuhl hingeschrieben? Weil ich sage, du kannst auch eine Verabredung mit dem Liegestuhl haben. Kannst du das? Wenn da eine Anfrage kommt und du weißt eigentlich, wenn ich das jetzt auch noch übernehme, tut mir das nicht gut. Kann ich sagen, du hör mal, ich brauche einfach mal eine Auszeit von 2-3 Stunden. Ich könnte es theoretisch machen, aber wenn ich das jetzt mache, dann bin ich hinterher zu müde und das tut mir nicht gut. Kann ich auf mich selber achten? Unser Sohn Daniel, der ist in Holland als Arzt tätig und der will gerade die Ausbildung zum Hausarzt machen. Und der ist jetzt in der Prüfungsphase, ob er diese Ausbildung machen darf. Und da wurde er von 4 Hausärzten geprüft und eine Frage war, was machen Sie, damit Sie nicht ausbrennen? Wie kümmern Sie sich um sich, dass Sie nicht ausbrennen? Fand ich eine interessante Frage, weil er sagt, was nutzt es uns, wenn sie jetzt Vollgas immer nur arbeiten und dann sind sie für 3 Jahre weg, weil sie dann im Burnout sind, dann in der Klinik sind und so. Was tun sie dafür, um sich zu schützen? Weil wenn man in so einem Beruf arbeitet, dann hat man ja oft auch so ein Helfersyndrom, ne, dass man allen helfen will. Oder ich war mal an der Arztpraxis, da stand ein Schild drauf, liebe Patienten, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich um 18 Uhr Feierabend mache, weil sonst haben Sie vielleicht in einem halben Jahr keinen Arzt mehr. Ein Mann, der auf sich selber Acht gegeben hat, hat gesagt, ich brauche auch Erholungsphasen, ich kann nicht rund um die Uhr arbeiten, auch wenn das vielleicht Nächstenliebe wäre, es geht aber nicht, dann bin ich irgendwann weg. Ich muss auf mich achten. Wie ist das bei euch? Achtet ihr auf euch, dass ihr genug Pausen habt? Gemerkt habe ich, warum das so wichtig ist, als ich kleine Kinder hatte und eine Tasse Kakao fiel um. Wenn ich gut drauf war, habe ich gesagt, was ist die logische Konsequenz? Hol ein Tuch, wisch das wieder weg. Ja, gar kein Problem. Kakao umfallen war kein Problem, wenn es mir gut ging. Aber wehe, wenn ich überfordert war. Ne? Dann habe ich gesagt, kannst du das? Du hast 2 linke Hände, was ist denn mit dir los? Muss das dir jetzt auch noch passieren? Und ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Und der kleine Junge sagt, gestern habe ich den Kakao umgeworfen, da warst du gut drauf. Da hast du es allen gesagt, ich soll es nur wegwischen. Heute werde ich beschimpft. Was, ich habe doch das Gleiche getan. Und da habe ich gemerkt, ich muss auf mich aufpassen. Denn die Dinge, die passieren, ja, die sind nicht das Schlimme, sondern das, was ich, wie ich darauf reagiere. Ja, oder nehmen wir mal so ein Beispiel, ne? Wir spielen Nordsee, Mama. Ich bin der Umweltminister und Tommy ist die Robbe. Wenn du in so ein Badezimmer reinkommst und du bist gut drauf, dann sagst du, ich habe intelligente Kinder, mein Kind weiß, dass es einen Umweltminister gibt, mein Kind weiß, dass es in der Nordsee Robben gibt. Boah, toll, wie die miteinander spielen, genial. Aber wie, es geht dir nicht gut, dann wirst du wahrscheinlich, ihr könnt doch nicht das ganze Badezimmer unter Wasser stellen, raus hier, in dem nächsten halben Jahr wird nicht mehr gebadet. Oder? In der Bibel steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Das ist unsere Aufgabe, auf uns aufzupassen. Unsere Aufgabe, das kann niemand anders. Ich denke manchmal, dann sitze ich im Wohnzimmer und denke, boah, du bist so kaputt, das wäre toll, wenn der Thomas dir jetzt mal ein Cappuccino machen würde. Ich kann warten, bis ich ins Grab steige. Mein Mann liest meine Gedanken nicht. Der kommt nicht auf die Idee. Ich habe gemerkt, ich muss ihm helfen, mich zu lieben. Also sage ich, Thomas, es wird mir unglaublich gut tun, wenn du mir jetzt einen Cappuccino machen willst. Ich habe noch nie erlebt, dass mein Mann gesagt hat, mach ihn dir selber. Ja, gerne, klar, mache ich. Und dann ging er und machte mir einen Cappuccino. Also helft euren Männern, euch zu lieben. Und ihr Frauen, denkt nicht, dass ihr die Gedanken eurer Männer lesen könnt. Könnt ihr auch nicht. Ja, mein Mann sitzt, guckt raus und ich sage, woran denkst du, Thomas? Und er sagt, an nichts. Ich sage, Thomas, das geht nicht, man kann nicht an nichts denken. Ich gehe immer in meinen Gedanken spazieren, das geht nicht. Doch, sagt er, ich kann das, an nichts denken. Ja? Also Männer können das, an nichts denken. Also denke nicht, du weißt, was sie gerade denken. Frag lieber nach, was denkst du gerade? Genau wie ein Mann kann dir vorlesen, stell dir vor, 50% der deutschen Frauen sind übergewichtig. Und du denkst, der will mir jetzt sagen, ich muss abnehmen. Nein, will er nicht. Will er nicht? Er denkt überhaupt nicht darüber nach. Er will dir nur erzählen, 50% sind übergewichtig. Und du denkst sofort, ach klar, hat er gut ausgetauscht. Der will mir sagen, ich soll abnehmen. Nein, frag ihn lieber, was willst du mir jetzt damit sagen? Wieso gar nichts? Ja, glaube ich aber nicht. Ne? Glaube ich nicht. Natürlich will er was sagen. Weil wir Frauen sind so hinterhältig, wir machen das nämlich so. Aber die Männer sind einfacher. Also meine Tochter sagt immer, sie hat ja 6 Brüder. Mama, mit meinen Brüdern war das immer so einfach. Ich wusste immer, wo ich dran war, weil die immer die Wahrheit gesagt haben. Die haben immer genau gesagt, wo sie dran sind. Aber bei meinen Cousinen, boah, also das war ja so hinterhältig, wie die miteinander umgegangen sind. Da wusste ich nie, wo ich dran war. Ich bin ja nur Jungs gewöhnt, ne? Diese Klarheit. Ja, mein Mann sagt auch mal, du, ich bin einfach. Ich bin einfach. Du kannst eigentlich davon ausgehen, was ich sage, das sage ich auch so, das meine ich ja so. Ich habe nicht noch 5 Hintergedanken. Ne? Wenn du mich was fragst, dann kommt da immer noch ein ganzer Rattenschwanz und ich weiß immer nicht, was jetzt noch kommt. Ja, liebe dich. Daran eng verbunden ist die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Das ist ja die Frage, die sich auch man in der Pubertät stellt. Wer bin ich? Warum bin ich hier auf dieser Welt? Eine ganz wichtige Frage. Und ich habe euch dazu ein Märchen mitgebracht. Ein Königssohn reitet durch die Welt, um sich eine Frau zu suchen. Dann kommt er zu einem schönen Mädchen, steigt ab von seinem Pferd und sagt, wer bist du? Und sie sagt, ich bin des Müllers Tochter. Nee, das war nicht die richtige Antwort, die er hören wollte. Also reitet er weiter. Findet wieder ein hübsches Mädchen, gibt ja viele schöne Mädchen im Land, steigt ab und sagt, wer bist du? Und sie sagt, ich bin die Schönste im ganzen Land, ich habe letztes Mal einen Schönheitswettbewerb gewonnen. Die war es auch nicht. Gut, er reitet weiter. Die nächste sagt, ich bin die beste Köchin im ganzen Land. Oh, er dachte, ich wusste gar nicht, dass es so schwer ist, eine Frau zu finden, die auf meine Frage das Richtige antwortet. Und jetzt dreht er um und denkt, naja, wer weiß, ob ich heute noch mein Glück habe. Und dann sieht er ein Mädchen und sagt, okay, das letzte Mal, heute stelle ich nochmal die Frage. Reitet zu dem Mädchen und sagt, wer bist du? Sie stellt sich gerade hin und sagt, ich bin Clara. Ich bin Clara. Und er sagt, möchtest du meine Frau werden? Und sie sagt, ja, kommt mit auf das Pferd. Sie reiten und halten Hochzeit. So einfach ist das im Märchen. In der Realität nicht ganz so einfach, aber Märchen können ja auf eine sehr schöne Art und Weise uns sagen und uns wachrütteln. Worin hatten die alle ihre Identität? Gucken wir uns mal an die erste. Die hat gesagt, ich bin des Müllers Tochter. Sie hat sich identifiziert über die Herkunft, über die Leistung ihrer Eltern. Sie hatte noch gar keine eigene Identität. Sie war immer noch des Müllers Tochter. Ist natürlich jetzt auch die Frage an euch, ne? Worin habt ihr eure Identität? Die nächste hat gesagt, ich habe den Schönheitswettbewerb gewonnen. Sie hatte ihre Identität in dem, was sie geschenkt gekriegt hatte, in Vererbten, in ihrem schönen Aussehen. Ja, es können auch Gaben sein, die du einfach geschenkt gekriegt hast, deine Musikalität oder was auch immer. Daran hast du deine Identität. Die nächste sagt, ich bin die beste Köchin im ganzen Land. Sie hatte ihre Identität über ihre eigene Leistung, über das, was sie sich aufgebaut hatte, über ihren Beruf. Man kann auch seine Identität haben in dem, was man aufgebaut hat in seiner Familie. Ich bin die Frau von, ich bin die Mutter von, ich habe ein Haus, ein Boot, ja, was man auch so alles haben kann. Einen kleinen eigenen Laden, darin kann ich meine Identität haben. Oder man kann seine Identität an Jesus Christus festmachen, an Gott. Die Frage ist, wo haben wir unsere Identität? Normalerweise fragen wir uns das nicht, das fragen wir uns oft erst in Krisen. Dann auf einmal fragen wir, wer bin ich denn? Als ich auf der Intensivstation lag, da habe ich gesagt, ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr Ärztin sein kann? Wer bin ich denn, wenn ich keine Mutter werden kann? Wer bin ich denn, wenn mein Mann mich verlässt, ich dann eine Geschiedene bin? Wer bin ich denn dann noch, wenn ich für die Gesellschaft, für meinen Mann, für niemanden mehr einen Wert habe? Wer bin ich? Ja, wenn die Firma pleite geht, die Ehe zerbricht, die Kinder nicht das tun, was wir möchten, Probleme machen, der Mann stirbt, ich schwer krank werde, dann auf einmal steht die Frage ganz groß da, ja, wer bin ich denn jetzt noch? Wer bin ich denn ohne Reichtum, ohne Kinder, ohne Beruf? Wenn ich so an mein Leben denke, in den ersten 20 Jahren, habe ich mich sehr stark über meine Eltern identifiziert. Meine Eltern hatten eine Doppelarztpraxis in Jülich, einer Kleinstadt auf dem Land. Und da hieß es auch ganz oft, ach guck mal, du musst eine Tochter von sein. Ich war meiner Mutter sehr ähnlich und das gipfelte darin, dass als ich Praktikum im Krankenhaus gemacht habe, ich bei einer Patientin meiner Mutter dabei war bei der Operation und die dann eine Woche später zu meiner Mutter in die Praxis kam und sagte, also Frau Dr. von Eichen, als ich in ihre Augen geguckt habe, als Sie bei meiner Operation dabei waren, da wusste ich ja, es wird alles gut. Da sagte meine Mutter, das kann gar nicht sein, ich war doch nicht bei Ihrer Operation dabei. Na doch, ich habe doch in Ihre Augen geguckt, hat sie gesagt. Nee, sagt sie, ich habe die ganze Zeit hier Praxis gemacht, das kann nicht sein. Ja, sagt sie, in welche Augen habe ich denn dann geguckt? Und dann kam sie drauf, sagt, das muss meine Tochter gewesen sein, denn die hat zu der Zeit gerade Praktikum in dem Krankenhaus gemacht. Also so war das, ja. Und ich glaube, ich habe erst bei dem Tod meiner Mutter begriffen, dass ich gar nicht wie sie bin. Weil mir immer gesagt wurde, du bist ja wie deine Mutter. Weil wir uns äußerlich so ähnlich sahen. Und glaube, erst dadurch, dass sie gestorben ist, habe ich auf einmal gemerkt, ich bin ja gar nicht wie meine Mutter. Äußerlich bin ich ihr sehr ähnlich, aber innerlich war ich viel mehr meinem Vater zum Beispiel ähnlich. Habe ich überhaupt nicht kapiert, weil ich so fixiert war, diesen Stempel hatte. Und ich weiß, als ich meine Tochter geboren habe, habe ich gesagt, du darfst Christine sein. Du musst nicht meine Kopie sein. Du darfst ein eigenständiger Mensch sein. Du musst nicht meine Kopie sein. Und interessant ist, als ihr Bruder geboren wurde, der Andreas, da guckten die Leute in den Kinderwagen und sagten alle, und das stimmte auch, der hat ja Thomas Gesicht, also von meinem Mann. Und Christine, 2,5 Jahre, stampfte auf und sagte, nein, das stimmt nicht, das ist Andreas Gesicht, das ist nicht Papas Gesicht. Und da habe ich gedacht, die hat was verstanden. Wir gucken immer nur nach Ähnlichkeiten, das muss das und das und das sein und vergessen darüber, dass das ein eigenständiger Mensch ist. Ich fand das so stark, wie sie so stampfend sagte, nein, das ist nicht Papas Gesicht, das ist Andreas Gesicht. Und das im Kopf zu haben, natürlich ist es ein Stück normal zu kopieren. Wir lernen durch Kopieren, wir lernen am Vorbild. Ja, es ist ein Stück normal zu gehen, aber irgendwann muss der Mensch aussteigen aus dem Kopieren und original werden. Ja, es sterben zu viele Menschen als Kopien. Und sie verpassen den Weg, original zu werden, zu sagen, okay, das ist gut, in dieser Familie groß geworden, ich bin da sehr geprägt worden, ich habe viel übernommen, ich habe viel Gutes gelernt, aber jetzt muss ich, und das ist die Pubertät, überlegen, ist das auch meins oder ist es nur kopiert oder ist es zu meinem geworden? Und deswegen sage ich immer, Pubertät ist wichtig und wenn wir nicht zulassen, dass unsere Kinder uns in Frage stellen, dass sie mit uns diskutieren können, dann verpasst man einen ganz wichtigen Prozess. Und ich habe zu unseren Kindern gesagt, ihr dürft mich in Frage stellen, ihr dürft diskutieren, ihr müsst jetzt auch ein Stück egoistisch sein. Denn wie könnt ihr euch aus dieser Familie losreißen, eigenständige Menschen werden, wenn ihr nicht diesen Freiraum habt? Und viele von uns durften nicht diskutieren, durften nicht in Frage stellen, durften nicht fragen, warum machst du das so und so und rebellieren. Aber wenn sie es in der Pubertät nicht tun, dann tun sie es später in ihrer Ehe und dann ist grausig. Also dann haltet es lieber aus, wenn ihr gerade in der Pubertät seid. Ja, und das ist eine Phase, die vorübergeht, eine Phase, die auch viele Tränen erfordert, aber auch viel Schönes ist. Und es gibt eine große Belohnung, nämlich Enkelkinder sind die Belohnung für Pubertät. Und ich bin jetzt gerade in dieser Phase, wo ich die ersten Enkelkinder kriege. Ich kann das nachvollziehen, dass das wirklich so ist. Zurück zu unserer Identität. Also ich weiß, wovon ich rede, dass ich sage, ich habe mich identifiziert über meine Eltern. Ich war die Tochter des Arztehepaars von den Eichen. Ich wollte auch Ärztin werden. Und interessant ist, als ich so schwer krank war vor 6 Jahren, hat meine Tochter mit mir gesprochen und hat gesagt, Mama, du hattest es gut. Du hast immer gewusst, was du wolltest. Du hast schon mit 10 Jahren gesagt, ich werde auch Ärztin, ich mache auch eine Doppelarztpraxis. Du wolltest einen Arzt heiraten, hast du alles so gemacht, wie du gewollt hast. Gut, jetzt ist keine Arztpraxis draus geworden, aber du wusstest immer, was du wolltest. Und ich habe so viele Gaben, ich weiß nie, was ich will. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich will. Das ist viel schwerer, als wenn man immer weiß, was man will. Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe gedacht, vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht habe ich gar nicht gewusst, was ich wollte. Aber auf jeden Fall wusste ich, was mein Vater wollte. Mein Vater wollte, dass ich die Arztpraxis übernehme. Und ich liebte meinen Vater abgöttisch. Und ich weiß noch, als meine Mutter im Abitur sagte, Ute, warum willst du nicht Lehrerin werden? Ich sehe eine Lehrerin in dir. Lehrerin für Hauswirtschaft, für Sprachen. Du hast eine Gabe zu lehren. Warum nicht das? Warum musst du Ärztin werden? Und dann hat mein Vater gesagt, lass das Kind, die weiß, was sie will. Die weiß, was sie will. Nein, ich glaube, im Nachhinein, das habe ich dann meiner Tochter auch gesagt, die sagt, weißt du, Christine, ich habe nochmal über mich nachgedacht. Vielleicht bin ich gar nicht so stark, wie du dachtest. Aber ich hatte eine sehr starke Beziehung zu meinem Vater. Und ich wollte, dass er gut über mich denkt, dass er mich weiter liebt. Und ich habe deswegen Medizin studiert. Ich meine, ich bin eine begeisterte Ärztin gewesen. Nicht, dass das nicht meinen Gaben entspricht. Wenn so viele Ärzte in unserer Familie waren, auch mein Großvater, meine Tante, alle waren Ärzte, dann hat man ja irgendwo auch diese Gabenkonstellation in sich. Von daher hat das schon gepasst mit der Medizin. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ob ich wirklich seit meinem 10. Leben wusste, was ich wollte, oder ob ich nicht doch nur wusste, was meine Eltern wollten oder nicht wollten, das mag ich heute in Frage stellen, weil ich meine Identität sehr stark in meinen Eltern, besonders in meinem Vater hatte. Wir hatten schon eine sehr, sehr enge, innige Beziehung. Gut, dann bin ich ja Ärztin geworden. Jetzt hatte ich meine Identität in meinem Beruf. Ich war Ärztin. Endlich hatte ich es geschafft und ich wollte Verantwortung übernehmen. Ich wollte und ich war eine begeisterte Ärztin. Und ja, es hat auch alles gepasst irgendwo. Ich habe im praktischen Jahr habe ich schon Dermatologie gemacht. Von daher hatte ich einen guten Vorlauf, als ich dann in die Dermatologie nach Krefeld kam. Mein Chef war begeistert von mir, hat auch gemerkt schon sehr früh, dass ich wohl eine Gabe zum Schreiben hat, hat mir ganz viele Gutachten gegeben und ich habe die geschrieben und er war begeistert von meinem Stil. Andere kriegten die 10, 20 Mal zurück. Bei mir gingen die mit einmal durch, weil ich halt eine Gabe zum Schreiben habe. Und ich war glücklich. Ich war unendlich glücklich. Und dachte, ja, so kann es weitergehen, das Leben. Ja, und dann wurde mir diese Identität von jetzt auf gleich genommen, habe ich euch gesagt, als ich auf der Intensivstation lag. Also erst meine Identität als Arzttochter, dann meine Identität als Ärztin. Und ich dachte, gut, meine Identität als Mutter kann ich auch gleich mit an den Nagel hängen. Die werde ich auch nicht haben. Also wer bin ich? Ich bin ein No-Name. Und ich bin so dankbar, dass ich geführt worden bin, meine Identität an Jesus Christus festzumachen. Ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt. Aber ich weiß, diese Identität kann mir niemand nehmen. Man kann mir meine Schönheit nehmen, meine Gaben nehmen. Ja, vor 6 Jahren lag ich im Krankenhaus, hatte einen großen epileptischen Anfall, konnte nicht mehr reden. Was ist eine Referentin ohne Sprache? Ich wurde dann operiert an einem Gehirntumor. Vorher wurde mir gesagt, wir wissen nicht, ob Sie das überleben. Es kann sein, dass Sie halb seitengelähmt aufwachen oder Ihre Sprache komplett verlieren. Welche Identität habe ich dann noch, wenn ich nicht mehr schreiben kann, wenn ich nicht mehr reden kann? Aber die Identität, dass Jesus Christus mich liebt, dass ich in seinem Ebenbild geschaffen bin, die kann mir niemand nehmen. Deswegen ist es so kostbar, wenn wir sie an ihm festmachen. Ja, ich meine, ich werde jetzt immer älter. Ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt. Aber ich wünsche mir, dass meine Identität immer an ihm festgemacht bleibt. Und ich lade euch ein, eure Identität nicht an Dinge zu hängen, die vergänglich sind. Ja, selbst Kinder, selbst Ehe, alles ist vergänglich, kann vergänglich sein. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nur die Frau von, dann ist zu wenig. Nein, du bist ein eigenständiger Mensch. Ich habe das erlebt, als ich meinen Sohn in Kanada besucht habe. Auf einmal war ich nur noch die Mutter von. Ach, habe ich gedacht, so fühlt sich das an. Ich hatte keine eigene Identität mehr. Immer nur, das ist die Mutter von Daniel, das ist die Mutter von Daniel. Ah, sag ich, so fühlt sich das an, wenn man nur noch die Mutter von ist. Keine eigene Identität mehr hat. Ist ein Stück natürlich logisch gewesen da in dieser Situation. Aber die Frage ist, wo mache ich meine Identität fest? Ich habe hier so ein schönes Bild von einem kleinen und einem großen Elefanten. Ich bin der kleine Elefant, Jesus der große. Ich will immer weiter in seine Identität hineinwachsen. Und er ist so über mir. Ich gucke dann immer mal so raus. Ich laufe auch mal weg, komme aber immer wieder zurück und mache meine Identität an ihm fest. Jetzt denkt man ja, wenn man sein Leben Gott unterstellt hat, dann hat man doch seine Identität schon an ihm festgemacht. Dann kann man sich auch mögen, lieben, egal wie es einem geht und so. Aber das ist nicht. Also für mich dauerte das Jahre, Prozesse. Und ich sage auch nicht, dass das abgeschlossen ist. Das wird immer wieder neu adjustiert werden muss, auch immer wieder neu, je nachdem, in welchen Situationen ich bin. Jetzt sind wir ja beide Ärzte. Es ging so weiter mit meiner Herzmuskelentzündung, dass ich 4 Wochen im Krankenhaus war, 2 Monate zu Hause. Es war die Frage, ob ich jeweils wieder in meinen Beruf zurückgehen musste. Dann ging es über ein halbes Jahr, dass ich Stück für Stück 2 Stunden arbeiten durfte, 3, 4. Ich habe gedacht, ich werde das nie wieder schaffen, so leistungsfähig zu sein. Ich habe Medikamente genommen. Gut, nach 2 Jahren hat man gedacht, gut, wir machen mal einen Auslassversuch, vielleicht geht es jetzt ohne. Es ging ohne Rhythmusstörungen, dann durfte ich meine erste Tochter bekommen. In der Schwangerschaft kam diese Herzmuskelentzündung wieder im 5. Monat. Mein Herz schaffte es nicht, beide Kreisläufe zu versorgen. Ich habe mich bei der Geburt auf meinen Tod vorbereitet, weil die Ärzte sagen, es kann sein, gibt plötzlich einen Herztod. Wir wissen nicht, was passiert, machen sich auf alles gefasst. Mein Mann und ich haben uns verabschiedet voneinander, als die Wehen losgingen. Immer wieder brach diese Krankheit aus, mal dauerte sie 2 Wochen, mal 4 Wochen, am längsten war sie 8 Monate am Stück. Über 18 Jahre ging das Ganze, immer wie so ein Damoklesschwert. Da ich mittlerweile aber Jesus kennengelernt hatte und wusste, er kann heilen, immer wenn die Rhythmusstörungen weg waren, habe ich gedacht, jetzt ist der Durchbruch, jetzt bin ich gesund. Und habe überhaupt nicht daran gedacht, dass das wiederkommen könnte. Aber nein, es brach wieder ein. Es war ein Herd, besonders in meinem Herzen, der immer wieder ja, wieder Herzrhythmusstörung rasselte. Und es gab noch einen anderen Fall in unserer Gegend, wo das auch so war. Man wusste nicht, warum, wieso, weshalb. Mal war es nach einer Krankheit, mal war es einfach im Urlaub, mal dann, man wusste es nicht. Und ja, mein Mann und ich, obwohl wir beide Ärzte sind, konnten da überhaupt nicht gut mit umgehen. Wir waren auf einem Eheseminar, da wurde gefragt, in welchen Bereichen eurer Ehe könnt ihr nicht miteinander reden? Und wir haben beide aufgeschrieben, wenn Ute krank ist. Wenn Ute krank ist. Was war dann? Wenn ich wieder diese Herzrhythmusstörung hatte, fragte Thomas mich morgens, und wie geht's dir, wie war deine Nacht? Und ich sage, lass mich in Ruhe, ich will nicht drüber nachdenken. Dann sagt er als nächstes, soll ich dir mal einen Tee machen? 18 Jahre durfte ich keinen Kaffee trinken. Soll ich dir mal einen Tee machen? Nein, sage ich, du willst mir ja nur zeigen, dass ich es nicht selber kann. Ich stellte meine Stacheln auf. Das tut man, wenn man sich selber nicht annimmt, wenn man sich selber nicht mag. Wusste ich da aber noch nicht. Und er hat es irgendwann aufgegeben, mich zu fragen, und ist halt seiner Wege gegangen. Hat dann Sport gemacht oder so, weil er an mich nicht mehr rankam. Jetzt stand er ja bei beiden von uns, wenn Ute krank ist. Und wir haben gedacht, okay, Jesus, also wenn du uns beiden zeigst, das ist das Problem, dann hast du auch eine Lösung davon. Ich lag mal wieder mit meinen Herzrhythmusstörungen im Bett und sage, Jesus, warum ist das so? Warum können wir nicht miteinander gut umgehen, wenn wir krank sind, obwohl wir beide Ärzte sind, das eigentlich besser wissen müssten? Und dann habe ich so fiktiv in den Spiegel geguckt und auf einmal kam es mir und ich habe ausgeschrien, ich hasse dich, Ute, wenn du krank bist. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ich will dich überhaupt nicht krank haben. Ich möchte meine Kinder selber großziehen. Ich möchte meinen Haushalt selber machen. Ich möchte hier in diesem Leben mitarbeiten. Ich möchte im Reich Gottes arbeiten. Ich hasse es, ans Bett gebunden zu sein. Und in Gottes Wort steht, die Wahrheit macht euch frei. Und das war die Wahrheit. Wenn ich mich selber hasse, kommt keiner an mich ran. Und dann hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht, wie ihr Reden Gottes erlebt, ich erlebe das ganz oft, dass er einfach in meine Gedanken hineinspricht. Gedanken, die ich selber nicht gedacht habe, aber selber denke, nenne ich das manchmal. Und dieser Gedanke war, aber ich liebe dich. Fang heute an, dich anzunehmen. Und in mir tobt es. Ich sage, nee, das kann ich nicht. Ich kann mich nicht lieben in der Situation. Es geht nicht. Ich lehne mich ab, ich hasse mich. Und es dauerte sehr, sehr lange, bis ich gesagt habe, okay, Jesus, ich denke, du redest gerade zu mir und ich will heute anfangen, ganz vorsichtig mich zu lieben, auch wenn ich nie mehr gesund werden darf. Will ich das annehmen, dass ich Herzrhythmusstörungen habe, dass ich meine Kinder nicht selber versorgen kann und so weiter. Und ich will es nicht abhängig von meiner Liebe zu mir machen, ob ich gesund bin oder krank bin. Und ich glaube, das war einer der größten Siege meines Lebens. Diese Entscheidung, die steht bis heute. Die steht bis heute. Egal, ob ich krank oder gesund bin, dick oder dünn, arm oder reich, ich stehe zu mir und ich liebe mich. Es ist nicht leicht, aber es ist eine Grundsatzentscheidung, die ich getroffen habe. Und interessant war, als mein Mann nach Hause kam, guckte er in meine Augen und sagte, Ute, was ist mit dir? Du guckst ganz anders. Ja, ich sage, das habe ich heute erlebt. Und dann konnte er sagen, Ute, es tut mir auch leid, dass ich dich ganz oft abgelehnt habe, wenn du krank warst, dass ich dir nicht so begegnen konnte, wie du es gebraucht hast. Es tut mir leid, bitte vergib mir. Und wir hatten eine neue Tiefe gefunden. Und ich habe mal mit einem Professor für Gynäkologie gesprochen und der hat gesagt, Frau, können Sie mir das erklären? Es gibt Frauen, die Brustkrebs bekommen und die Männer sind total liebevoll mit ihnen. Und trotzdem werden diese Ehen nach 8 Jahren, 10 Jahren geschieden. Was denken Sie, warum passiert das? Und ehrlich gesagt, glaube ich, genau das ist der Punkt. Als Frau, dir wird eine Brust weggenommen, du guckst in den Spiegel und sagst, mein Mann kann ich ja gar nicht mehr lieben und ich liebe mich auch nicht mehr. Was bin ich denn jetzt noch für eine Frau? Du fängst an, dich abzulehnen, dich zurückzuziehen, dein Mann kommt nicht mehr an dich ran und irgendwann ist es so. Ich glaube, ganz oft hängt es damit zusammen, wenn wir uns ablehnen, dass andere nicht an uns rankommen. Und deswegen bitte ich dich, schau hin, wo du dich ablehnst. Es können verschiedene Dinge sein. Bei mir war es die Krankheit. Es können andere Dinge sein. Es kann dein Aussehen sein. Oder dein Geschlecht, deine Schwächen, deine Vergangenheit, deine Herkunft. Was du ablehnst an dir und damit deine Identität nicht findest. Wir gehen nacheinander jetzt mal ein bisschen was noch durch. Zum Beispiel Gewicht. Ja, die drei Hühner stehen auf dem Waage und dann sagt das obere, wir wiegen zusammen 12,6 Kilo. Sagt das untere, geteilt durch drei. Ein Huhn, was sich noch nicht angenommen hat, oder? Also ich muss sagen, da bin ich dick dabei. Also mein Mann hat gesagt, als wir noch keine Christen waren, uns kennengelernt haben, Ute, wenn du mal dick wirst, lass ich mich von dir scheiden. Das war immer in mir, diese Angst, wenn ich mal dick werde, lässt er sich von mir scheiden. Als ich schwanger war das erste Mal, es war furchtbar. Ich stand vor dem Spiegel und ich denke, oh, mein Mann muss mich abgrundhässlich finden, wo ich jetzt dick werde. Und es ist nach wie vor nicht so einfach. Also ich möchte immer gerne 5 Kilo weniger haben, als ich habe. Ich wiege sogar immer etwas mehr als mein Mann, der also sehr schlank immer ist und der essen konnte, was er wollte. Und ich habe immer, wenn ich schon eine Schokolade anguckte, waren schon 3 Kilo wieder drauf. Also es war auch sehr ungerecht, fand ich, ja, warum ich immer so kämpfen musste. Und er hat bis 40 gegessen, was er wollte. So eine ganze Dose Erdnüsse, gar kein Problem für ihn, ne? Ja, also das ist nach wie vor mein Krisenpunkt, mein Gewicht, muss ich sagen. Und ich lerne da immer noch, mich anzunehmen. Ich glaube, ich kann immer noch nicht meine wahren Kilos neben den Spiegel hängen und mein Mann guckt da jeden Tag drauf. Würde mir immer noch schwer fallen. Aber ich bin am Üben. Männer haben es da oft leichter, ne? Dieser Mann sagt, Irmtraut, schaust du mal, wie viel ich wiege? Keine Frau würde das machen, behaupte ich mal. Keine Frau. Da haben es Männer wirklich einfacher. Ja? Wie ist das mit dem Aussehen? Ich erlebe ganz viele junge Menschen, die haben 1 oder 3 oder 5 Sommersprossen und finden sich abgrundhässlich. Gucken in den Spiegel, oh nein, auch unsere Tochter hatte Sommersprossen und sagt, ich habe doch nun einen Vater als Dermatologen. Kannst du die nicht alle weglasern? Die machen mich so hässlich, die Sommersprossen. Meine Mutter sah so aus, übersät mit Sommersprossen und ich habe mich immer gewundert, ich habe nie gehört, dass die geklagt hat. Da habe ich gesagt, Mutti, warum klagst du nicht über deine Sommersprossen? Und dann sagt sie, ach weißt du, mein Vater hat von klein auf zu mir gesagt, ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Ein Mädchen ohne Sommersprossen ist wie ein Himmel ohne Sterne. Wenn du sowas in dir hast, dass dein Vater dich toll findet und schön findet, dann bist du unempfänglich für alle die, die irgendwas anderes meinen. Ich bin so ein Schneewittchen-Typ immer gewesen, immer weiße Haut. Wie oft habe ich gehört, was siehst du schlecht aus? Als ich das erste Mal in mein Schwiegerelternhaus kam, meine Schwiegermutter MTA, mein Vater Landarzt, sagte sie, Freund von Eichen, kommen Sie mal mit in den Keller. Ich sage, wieso, was habe ich denn falsch gemacht? Der sagt, ich muss Ihnen mal eben Blut abnehmen. Sie haben bestimmt eine Blutarmut. Ich sage, wieso, wie kommen Sie da drauf? Ja, Sie haben ja so eine weiße Haut, ich muss das mal gleich testen. Also bin ich mit runter, brav und treu, habe mich nicht gewehrt. Hat sie gemessen, sagt sie, verstehe ich nicht, Ihr HB ist vollkommen in Ordnung. Wieso sind Sie denn so weiß? Ja, ich sage, das ist mein Schicksal. Alle Leute sagen immer, was siehst du schlecht aus? Versöhnt wurde ich mit meiner weißen Haut erst, als ich 3 Monate in Südostasien war. Da guckten sie mich alle und sagten, boah, was bist du schön, so eine porzellanfarbene Haut, wie hast du das denn hingekriegt, so weiß zu bleiben? Die laufen da alle mit Regenschirm als Sonnenschirm rum und wollen nicht braun werden. Und ich habe gedacht, 3 Monate Südostasien, endlich werde ich braun werden. Dann habe ich gedacht, ich bin nur am falschen Ort geboren. Wenn ich da geboren wäre, wäre ich die Schönste. Auch mit meiner fülligeren Figur ist es vielleicht so, wenn ich zur Zeit Rubens geboren wäre, diesem Maler, der immer diese vollbusigen Frauen gemacht hat, ne, da wäre ich ein Schönheitsideal. Ich bin aber zur Zeit Twiggys geboren. Twiggy, ne, hatte noch nicht mal Busen, nur 2 Knöpfe. Ja, und das war unser Vorbild. Boah, was habe ich gehungert in meinem Leben? Was habe ich gehungert, um auch so zu sein wie sie? Grausig. Ja, falsche Zeit, falscher Ort geboren. Und dann hatte ich auch noch ganz glatte Haare. Ich habe jahrelang ganz viel Geld in Dauerwelle gesteckt. Warum mache ich eigentlich immer das, was ich habe, schlecht, oder? Ich bin immer nie damit zufrieden, was ich habe. Gut, eine Farb- und Stilberatung hat mir dann auch geholfen, dass man mir jetzt nicht mehr sagt, was siehst du schlecht aus. Also man kann natürlich schon eine ganze Menge auch machen. Aber das hat lange gedauert, bis ich meine weiße Haut, meine schwarzen Haare dazu annehmen konnte und man nicht immer nur sagt, du siehst aus wie Schneewittchen, ja, halbtot im Sarg. Ich weiß nur, als ich anfing zu referieren, habe ich dann auch noch ein schönes schwarzes Kostüm angehabt. Und dann sagte eine Frau, also vielleicht reden Sie ja ganz gut, aber ich musste immer hingucken, wie Sie aussehen. Wie die Leiche, wie eine Leiche. Also bitte ziehen Sie sich ein bisschen anders an, damit man Ihnen zuhört. Gut, daraufhin habe ich dann eine Farbe- und Stilberatung gemacht. Seitdem geht es besser. Ich habe ganz viel von meinem Patenonkel gelernt, den habe ich besucht, da war der 80, schwer Parkinson krank. Und dann sagt er, Ute, ich kann jetzt nicht mehr gut hören. Ich habe ein Hörgerät, habe ich mal mitgebracht. Und zwar nicht ihn, aber eine Frau. Da. Ich habe ein Hörgerät. Aber weißt du, wenn ich mal was nicht hören will, schalte ich es einfach aus. Und ich habe auch jetzt keine Zähne mehr im Mund. Ja, dadurch habe ich auch keine Zahnschmerzen mehr. Und da habe ich gedacht, boah, diesen Mann will ich mir zum Vorbild nehmen. Dass ich nicht klage über das, was ich nicht mehr habe oder nicht mehr kann, sondern immer noch auf das gucke, was auch in dem gut ist. Ja, mit dem Geschlecht, wie sieht das da aus? Habt ihr euer Geschlecht als Frau angenommen? Also ich habe jahrelang dagegen gekämpft. Ich habe gedacht, Männer haben es viel besser. Männer können Beruf und Familie gut vereinbaren, gar kein Problem. Warum muss ich denn alle Kinder austragen? Könnten wir das nicht abwechselnd machen? Und als wir dann auch noch im Hörsaal saßen und die erste Geburt sahen, mein Mann mich anstößt und sagt, gut, dass ich keine Frau bin, habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass ich keine Frau bin, hat er gesagt. Ja, ich glaube sowieso, wir wären ausgestorben, wenn die Männer die Kinder kriegen müssten. Ich glaube, die würden nicht so viele Schmerzen aushalten können wie wir. Frau sein, die tägliche oder monatliche Erinnerung ans Frau sein fand ich auch nicht so besonders. Diese Abhängigkeit von den Hormonen und so. Also, oder ja, warum muss ich denn warten, bis man mich auffordert zum Tanz? Warum kann ich das nicht selber machen? Warum muss ich auf einen Heiratsantrag warten? Viele Frauen warten 5, 6, 7, 8 Jahre auf einen Heiratsantrag. Ne? Warum machen sie nicht selber? Gut, okay, also irgendwo wollen wir ja auch noch immer, dass die Männer den Heiratsantrag machen, aber die kommen oft nicht in die Pötte. Ne? Wie kriegt man das hin? Also ich muss sagen, ich habe da ganz lange gekämpft. Irgendwann habe ich dann kapituliert, habe gesagt, okay, Jesus, du hast mich als Frau geschaffen, du hast dir da irgendwas bei gedacht. Ich will jetzt auch alles auskosten, was das Frausein ist. Jetzt muss ich euch was erzählen. Ich bin dann natürlich nicht extra, aber bei Rot über die Ampel gefahren. Mein Mann saß neben mir, kommt ein Polizist, sagt, haben Sie gesehen, was Sie gemacht haben? Ja, ich sage, tut mir total leid. Also ich weiß auch nicht, wie mir das passieren könnte, soll auch nicht wieder vorkommen. Also da sagt der Polizist, versprechen Sie mir, dass das nie wieder vorkommt? Ja, ich sage, ich verspreche das, war wirklich furchtbar. Ja, sagt, dann fahren Sie weiter, habe ich nichts gesehen. Mein Mann rastet aus und sagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich hätte den Führerschein verloren. Du fährst einfach so weiter, nur weil du eine Frau bist. Ach, ich sage, hat auch Vorteile, eine Frau zu sein. Ich meine, ist jetzt nicht zum Nachahmen, ne? Aber ich glaube schon, es hat auch Vorteile, eine Frau zu sein. Man muss es nur entdecken. Und es ist natürlich auch wunderbar, so ein Kind austragen zu dürfen, diese Bewegungen zu erleben und dieses Gefühl, ein Kind geboren zu haben, ein Kind zu stillen, fand ich immer mit das Schönste überhaupt, dieses Stillen. Also das fand ich herrlich. Auch wie die deutsche Sprache sagt, ich stille ein Kind, es wird still, es wird ruhig. Herrlich, diese Abhängigkeit auch von mir dann, habe ich auch genossen. Manche sagen ja so Mist, ne? Also ich bin immer dafür zuständig. Ja, aber es ist doch auch toll, dass dieser kleine Mensch auf mich fixiert ist, immer wieder mein Gesicht sieht. Ja, und dass ich jetzt auch zu Hause bleiben durfte bei meinen Kindern, ist auch ein Vorrecht. Das muss man vielleicht heute auch mal sagen. Als unser mittlerster Sohn in Amerika war, hat er gesagt, Mama, ich habe über dich nachgedacht. Oh, oh, dachte ich, was kommt jetzt daraus? Und dann sagte er, Mama, du hast studiert, du hast einen Facharzt gemacht, dann bist du zu Hause geblieben, um 7 Kinder großzuziehen. Meinst du nicht, du hast einen Fehler gemacht? Und dann konnte ich ihm sagen, weißt du, Josua, ich hätte sehr, sehr gerne als Ärztin gearbeitet. Ich hätte super gerne mit deinem Papa eine Doppelarztpraxis gemacht. Und ich glaube, das wäre auch richtig gut geworden, wenn wir beide das gemacht hätten, weil wir sehr unterschiedlich sind in unseren Gaben. Auch da hätten wir als Christen bestimmt gute Dinge machen können. Wir hätten bestimmt Heilungsgottesdienste angeboten. Ich hätte Vorträge für Kinder mit Akne gehalten, für Neurodermitis und so weiter. Also ich hätte bestimmt gut was machen können. Aber weißt du, es war ein Vorrecht, euch 7 Kinder großzuziehen. Und ich bereue nichts. Beide Wege sind super gewesen. Und ich bin versöhnt gewesen mit dem Weg, den ich gegangen bin. Und das wünsche ich jedem. Egal, wie du dich entscheidest, dass du versöhnt bist mit dem Weg. Auch mit deinen Misserfolgen. Auch mit dem, ich habe neulich gesagt, ich habe, als ich mein Abitur hatte, habe ich mich entschieden, mit einer Freundin zusammen nach Bonn zu gehen. Habe mich da beworben für Medizin. Und in Bonn war der Numerus Clausus so hoch, dass ich nicht angenommen wurde. Wenn ich mich zur gleichen Zeit in Aachen beworben hätte, wäre ich angenommen worden. Dadurch begann ein Martyrium für mich, dass ich nämlich über Belgien auf Französisch 2 Jahre studieren musste, bevor ich dann nach Würzburg kam. Und ich dachte, das war eindeutig ein Fehler in meinem Leben. Ich hätte mich direkt in Aachen bewerben müssen, hätte ich mir viel Leid ersparen können. Daraufhin sagten meine Kinder, das wäre ja die Katastrophe gewesen, Mama. Ich sage, wieso? Ja, dann wären wir ja alle nicht auf der Welt. Dann hättest du Papa nicht kennengelernt. Dann wärst du nie nach Würzburg gegangen. Guck mal, was das für Auswirkungen hat. Ne? Eine Fehlentscheidung. Und andere sagen, juhu, Fehlentscheidung, klasse. Können wir das nicht auch so sehen? Ne? Wenn Gott jetzt wollte, dass wir zusammenkamen, musste ich diesen Umweg gehen, weil er hat 2 Jahre nach mir Abitur gemacht. Sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Wenn das sein Weg war, mich mit diesem Mann zusammenzubringen und diese Berufung auf unserem Leben lag, war es nicht anders möglich. Also muss ich auch versöhnt sein mit diesen Fehlern, die ich gegangen bin. Die Fehler machen mich auch zu dem, der ich heute bin. Ich darf nur nicht drin stecken bleiben, in den Fehlern und in dem Selbstmitleid. Ne? Das sind wir so gerne dabei. Ich weiß, wenn ich immer hinten im Kabuff saß, im Kinderzimmer, da dachte ich, boah, ich sitze schon 10 Jahre hier im Kabuff. Ne? Vorne tobt der Heilige Geist und ich sitze im Kabuff. Boah, da habe ich gemerkt, wie das Selbstmitleid immer mehr kam. Da habe ich gesagt, das hilft ja gar nichts. Ne? Komm, zieh dich wieder raus. Sag, danke, dass ich Kinder haben darf. Na, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann würde ich sagen, ich würde gerne in dem Kabuff sitzen. Ne? So sind wir Menschen noch. Wenn wir was kriegen, sind wir nicht dankbar damit. Aber wenn wir es nicht kriegen, dann sagen wir, du kannst alles haben. Ja, da habe ich mich immer wieder mal rausgezogen. Gut, also wir hatten jetzt das Aussehen, wir hatten das Geschlecht. Die Frage ist auch die Schwächen. Ich möchte da gerne etwas zu sagen. Schwäche, Unpünktlichkeit. Ich glaube, dass es keine Schwäche alleine eine Schwäche ist. Also meine Stärke ist die Pünktlichkeit, mein Mannes Schwäche war die Unpünktlichkeit. Dadurch haben wir von Anfang an eine ganz schwere Ehekrise gehabt. Ich möchte jetzt was dazu sagen, ich bin gebeten worden, ein bisschen länger zu machen, weil die Männer gerne noch ein bisschen länger machen. Also wir könnten hier Schluss machen, aber ich denke, wenn ihr okay habt, dann erzähle ich noch ein bisschen weiter. Also, Unpünktlichkeit, ne? Also wenn wir uns verabredet hatten in der Mensa zum Essen, ich war 11:45 da, mein Mann kam 11:45. Ich sagte, du bist zu spät. Sagte, wann kamst du denn? Ich sagte, 11:45 war ich schon hier. Ja, sagte, das ist auch zu spät. Also pünktlich ist pünktlich, das wäre Punkt 12. Du kommst zu früh, ich komme zu spät, gleicht sich durchaus. Angriff ist die beste Verteidigung. Boah, was haben wir uns da immer wieder geärgert drüber. Und dann war es so, dass wir auf dem Weg zum Gottesdienst waren. Mein Mann sah, es war ein Anhalter am Weg, und sagte, sollen wir den mitnehmen? Und ich zische zurück, nein, dann kommen wir zu spät zum Gottesdienst. Das will ich nicht. Und er zischt zurück, du wärst auch kein barmherziger Samariter gewesen. Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagt er, der Samariter, der hat sich um den Verletzten gekümmert. Der hatte doch auch einen Termin, der musste da auch pünktlich irgendwo hin sein, aber der hat sich um den Verletzten gekümmert, hat dafür bezahlt, hat den in die Welt in diese Gaststätte gebracht und. Aber du hättest ja gar kein Auge für. Du hast ja immer nur dein Ziel im Auge. Ich hatte meine Predigt gehabt. Ne? Ich saß da, ne? Ich sagte, das lasse ich mir von dir nicht sagen. Ich bin Seelsorgerin, da bin ich sehr barmherzig. Ich bin Mutter, da bin ich barmherzig. Ich bin Christin, da bin ich barmherzig. Das lasse ich mir von dir nicht sagen, dass ich unbarmherzig bin. Naja, wir kamen pünktlich an, wir haben den Anhalter nicht mitgenommen. Ich weiß nichts mehr von dem Gottesdienst. Ich hatte in meinem Kopf die Predigt. Ich bin unbarmherzig. Okay, habe ich drüber nachgedacht. Bin ich unbarmherzig? Ja, es stimmt eigentlich, ich bin unbarmherzig. Also ich habe eine Freundin, die sagte, weißt du Ute, mit 4 Kindern kann man nicht pünktlich sein. Ich sage, komm, hör auf. Ich kenne dich, da warst du noch nicht verheiratet, da warst du auch schon unpünktlich. Na, hast du geheiratet, warst du unpünktlich, mit 1 Kind, mit 2, mit 3, mit 4. Du bist eben immer pünktlich. Ich kann mit 7 Kindern immer pünktlich sein. Das liegt nicht an Kindern, das liegt an deiner Einstellung. Okay, hat sie gesagt, ja, ich denke mal, mit 4 Kindern kann man das nicht. Doch, ich sage, kann man. Nimm dir ein Beispiel an mir. Man kann das. Mit 7 Kindern kann man pünktlich sein. Aber wenn mein Kind dann noch in die Hose gemacht hat, ne, dann musste der Haufen leider warten, bis wir dann an dieser Stelle waren, wo wir hinkamen. Den habe ich dann nicht zu Hause noch rausgemacht. Da habe ich gesagt, nein, ich will ja um 16 Uhr da sein, dann mache ich das da. Oder wenn mich jemand besuchen kam, guckte ich schon auf die Uhr, ne, wenn der zu spät kam, konnte ich überhaupt nicht leiden, die Leute, die zu spät kamen. Und einmal klingelte jemand und lief an mir vorbei, sofort auf die Toilette. Ich so, was ist denn mit dir los? Hättest du das nicht noch zu Hause machen können? Und dann sagt er, nee, dann hättest du mich ja schon wieder angepfiffen. Also die Leute hatten Angst vor mir, habe ich gemerkt. Dann war es so, dass, wir lebten in 5 Reihenhäusern, wir hatten das mittigste Haus. Und es war so, die Ute Horn galt als arrogant. Die hat ja immer nur das Ziel im Auge, die sieht einen ja gar nicht. Die hat nie Zeit für ein Pläuschen, die guckt immer auf die Uhr, wie anders der Dr. Horn. Ach, der ist ja immer nett, immer zu einem Pläuschen aufgelegt. Den kann man immer in ein Gespräch mit verwickeln. Ja, ich sag mal, mir kommt er zu spät zum Abendbrot. Ne? Ich kann ja wieder die Kinder allein ins Bett bringen, weil mein Mann ja wieder mal mit den Nachbarn redet und das. Immer freundlich, immer nett. Ne? Nur bei mir zu Hause konnte ich die Arbeit alleine machen. Also es war Stress pur. Aber dadurch, dass mein Mann gesagt hat, du wärst auch kein barmherziger Samariter, habe ich gemerkt, meine Pünktlichkeit, die ich immer noch als Stärke betrachte, hat aber als negativ die Unbarmherzigkeit. Seine Unpünktlichkeit hat die Barmherzigkeit auf der Rückseite. Jede Gabe hat auch eine Schwäche. Und dann habe ich gemerkt, Jesus, es tut mir echt total leid, wie viele Menschen ich gequält habe, unbarmherzig behandelt habe. Und ich lege jetzt meinen Maßstab an Pünktlichkeit an dein Kreuz. Und ich will jetzt deinen Maßstab an Pünktlichkeit annehmen. Und wenn du mir sagst, jetzt ist dran, diesen, was weiß ich, Anhalter mitzunehmen, dann bin ich bereit, das zu machen, woanders zu spät zu kommen. Selbst wenn die Leute dann sagen, ach guck mal, die Ute Horn schafft es auch nicht mehr. Ich will bereit sein, deinen Willen in jeder Situation zu tun. Also wenn bei uns noch ein Telefon klingelte, ich war schon auf dem Weg, bin ich nicht dran gegangen. Mein Mann sagt, es könnte wichtig sein. Ich sage, Thomas, in 99% der Fälle ist es nicht wichtig. Lass den Anrufbeantworter seinen Dienst tun. Komm, wir gehen. Mein Mann konnte das nicht. Nein, ich gehe noch mal eben dran. Also kam er wieder zu spät. Und das Problem ist ja, dann hieß es, die Horns kommen wieder zu spät. Die haben ja nicht gesagt, der Thomas Horn kommt zu spät, die Ute Horn wäre ja pünktlich. Nein, die Horns kommen zu spät, weil wir sind ja eine Eheperson. Ne? Ja. Und dann habe ich diesen Schritt bin ich gegangen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Gott hat viel mehr Probleme mit unseren Stärken als mit unseren Schwächen. Weil in unseren Schwächen, da sagen wir, Jesus, hilf uns, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, bitte komm. Und mit unseren Stärken galoppieren wir oft voraus. Und das war ein Meilenstein in meinem Leben. Ich hatte natürlich totale Angst, dass ich jetzt unpünktlich werden müsste. Nee, bin ich gar nicht geworden. Aber ich bin diesen Zwang losgeworden, diesen Perfektionismus. Ich muss das schaffen, ich kann das. Ich bin immer noch praktisch immer pünktlich, aber es ist nicht mehr dieser Druck da. Und ich könnte auch jetzt mal einen Umweg machen. Oder wenn Jesus dann sagt, mal, geh zu deinem Nachbarn, der ist gerade umgefallen, kann ich das machen. Ich habe nicht mehr den Druck. Wenn das in euren Ehen auch ein Problem ist, Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, überlegt mal, wo ihr da vielleicht auch Schritte gehen könntet, Jesus euren Maßstäbe abzugeben. Jesus ist mit mir durch alle meine Stärken gegangen, mein starker Wille. Ich wusste immer, was ich wollte. Jesus hat gesagt, gibst du mir deinen Willen? Ordnest du ihn mir unter? Boah, das war hart, ihn auf den Altar zu legen. Was hast du für Stärken? Vielleicht müssen sie noch gereinigt werden. Ich glaube, alles muss gereinigt werden, damit es dazu dient. Gut, was ist noch? Die Fehlentscheidung, die wir gegangen sind, habe ich schon gesagt, sei versöhnt damit. Vielleicht hakst du auch immer noch an deiner Herkunft. Also unsere Tochter hat schon sehr darunter gelitten, 6 Brüder zu haben. Sie hat jedes Mal gebetet um eine Schwester. Nie hat sie eine gekriegt. Und war immer frustrierter. Je mehr Brüder kamen, desto frustrierter wurde. Sie hat gesagt, da kann ich wenigstens eine Schwester haben. Nein, sie hat keine gekriegt. Und dann in der Pubertät hieß es, ne, sag mal, haben deine Eltern kein anderes Hobby? Wieso kriegen die denn laufend Kinder? Ich dachte, das wären Ärzte, die wissen doch, wie man verhütet. Muss das denn sein, heute noch so viele Kinder? Oder du siehst gar nicht aus, als wenn du noch 6 Brüder hättest. Da sagt sie, Mama, wie sieht man denn aus, wenn man 6 Brüder hat? Dann wurde gesagt, sag mal, haben bei euch jedes Kind ein eigenes Bett oder schlaft ihr zu zweit oder zu dritt in einem Bett? Weil das kann man ja kaum haben, 7 Betten für Kinder. Sie hat sich geschämt für ihre große Familie. Am schlimmsten war es im Urlaub. Wir aßen Eis, saßen 9 Leute saßen da auf so einem kleinen Höckerchen und aßen ihr Eis. Ne? Sagt sie, Mama, wir sind wie im Zoo. Die Leute fahren an uns vorbei. 1, 2, 3, 5. Mama, ich hasse es. Das kann doch nicht sein. Guck mal, die zählen immer. Und dann machen die immer so komische Gesichter, als wäre sie, kann doch nicht sein. 7 Kinder haben die beiden. Wie im Zoo sind wir. Aber auch da müssen wir lernen, versöhnt zu sein. Meine Schwiegermutter ist Einzelkind, der hat die ganze Zeit drunter gelitten. Ja? Du kannst unter einer Großfamilie leiden, du kannst unter einer Einzelkind-Situation leiden. Irgendwann muss der Punkt kommen, dass du sagst, ich versöhne mich der Situation. Du kannst auch ein Leben lang über deine Eltern sauer sein oder dass du in einem geschiedenen Elternhaus groß geworden bist oder. Trauer darüber, lass es los, vergib und dann lass dich versöhnen mit deiner Herkunft. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also bei der Christine ging das so weiter, dann im Studium hat sie auf einmal gemerkt, oh, meine Brüder sind der Joker in meiner Hand. Sagt sie, Mama, wenn ich der Mittelpunkt einer Party sein will, brauche ich nur sagen, ich habe 6 Brüder. Die stürzen sich auf mich und sagen, was, erzähl mal, wie geht das denn? Wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, sage ich, ich habe keine Schwester. Und als sie dann zum ersten Mal eine Stelle sich beworben hat, da sagte der Mann, wissen Sie, Frau Horn, heute kommen noch 5 andere, die genauso gut qualifiziert sind wie Sie. Und ich bitte jetzt jeden von denen immer, 3 Sachen zu machen, warum ich am Ende des Tages noch weiß, das war die Frau Horn. 3 Dinge. Sie können jetzt einen Handstand machen, ein Gedicht aufsagen, egal was. Aber dass ich hinterher weiß, das war die Frau Horn. Und dann sagte sie, ich habe 6 Brüder. Was sagt er? 6 Brüder? Ja, dann können Sie ja mit Männern umgehen, oder? Ja, sagt sie, das habe ich von der Pike auf gelernt. Ja, sagt sie, in unserem Unternehmen gibt es ganz viele Männer. Ja, sagt sie, da bin ich bestens für geeignet. 6 Brüder. Auf einmal wurde es der Joker in ihrer Hand. Versteht ihr? Irgendwann kann es sich kippen. Dass gerade das, was du verstecken willst und was schlecht ist oder wo du dich immer für geschämt hast, auf einmal ganz wichtig ist. Meine beste Freundin hat sich mit 21 das Leben genommen. Ganz furchtbar war das für mich. Ich habe jahrelang darunter gelitten. In unserer Gemeinde war jetzt Anfang des Jahres so, dass eine Frau, die zu mir auch immer wieder in die Seelsorge kommt, hat sich ihr Sohn mit 26 das Leben genommen. Und sie hat dann gefragt, ob ich die Trauerfeier machen könnte. Und ich konnte sie machen, weil ich wusste, was sie empfindet. Gott hat das, was ich damals erleben musste, genommen. Ich hatte einen Zugang zu dieser Familie. Ich sage, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, wovon ihr redet. Ich verstehe das. Das erklärt jetzt immer noch nicht, warum Gott das zugelassen hat. Aber er kann aus dem, was ich erlebt habe, etwas Positives machen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, versöhnt zu sein. Ich schließe mit diesem schönen Spruch, Herr, schenke mir Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist ein Spruch, den wir bei uns an der Wand hängen haben und ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Also ich bitte euch, euch anzunehmen, eure Identität an Gott festzumachen. Das ist die einzige stabile Größe in unserem Leben. Alles andere ist vergänglich, alles andere ist nur marginal, kann nur dazugehören, aber wenn wir nicht diesen festen Grund haben, dann werden wir irgendwann scheitern, wenn uns das genommen wird, auf das wir bauen.